Als Pastor habe ich tatsächlich immer wieder Gespräche mit Menschen, die in letzter Zeit immer wieder in dieselbe Richtung gehen. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dann merke ich immer wieder, dass eine Sache extrem erwünscht wird und dass das Verlangen bei vielen, vielen Menschen sehr, sehr gleich ist. Und zwar der Wunsch nach tiefen Freundschaften. Der Wunsch nach einer tiefen Beziehung. Der Wunsch, Menschen in seinem Leben zu haben, die für einen da sind, wenn man sie braucht. Und damit meine ich jetzt nicht nur diese Partnerbeziehungsebene, sondern tatsächlich auch die Freundschaftsebene. Ich kriege immer wieder mit von Menschen, die auf mich zukommen und sagen, hey, ich wünsche mir irgendwie 1, 2, 3 Personen in meinem Leben zu haben, wo ich weiß, auf die kann ich mich verlassen. Menschen, die ich einfach gefühlt nur anschauen muss und die ganz genau wissen, was ich brauche und wann ich sie brauche und wie ich sie brauche. Und wenn ich mit diesen Menschen unterwegs bin, merke ich, dass eine Sache da ist. Obwohl der Wunsch da ist, diese tiefe Beziehung zu führen, obwohl der Wunsch da ist, auch solche Menschen zu haben, merke ich, dass es an einer Sache meistens extrem scheitert. Und zwar, dass viele Menschen, wenn es um die freundschaftliche Ebene geht, wenn es um die Beziehungsebene geht, einen sehr, sehr großen Fehler machen. Eine Sache, die eigentlich jeder von uns weiß, eine Sache, wo jeder von uns sagen würde, ja, du hast recht, Sam, aber wir trotzdem immer wieder hineinfallen. Und zwar, wenn es um das Thema Beziehung und Investment geht, sind wir meistens eher dabei, nur an der Oberfläche zu kratzen, anstatt wirklich tief hineinzugehen. Viele Menschen, die sich genau das wünschen von ich möchte eine tiefe Beziehung haben, sind meistens tatsächlich immer nur, haben immer nur diese Beziehung, wo sie selber nur an der Oberfläche kratzen. Und keiner von uns wünscht sich Freundschaften im Leben, wo Menschen nur an der Oberfläche kratzen, oder? Keiner von uns denkt sich, hey, heute habe ich so richtig Bock, Menschen kennenzulernen, die mich nur so oberflächlich fragen, wie es mir geht. Sondern jeder von uns wünscht sich das, in tiefe Beziehung hineinzukommen. Und wenn wir Menschen schon diesen Wunsch haben, wie viel mehr der Gott, der uns geschaffen hat? Wenn wir Menschen schon ein Verlangen haben nach tiefen Beziehungen, wie viel mehr der Gott, der dich und mich geschaffen hat, der dafür gesorgt hat, dass du so fühlst, wie du fühlst? Wir glauben an einen Gott, der keine oberflächliche Beziehung mag. Amen. In Römer 8, einer meiner Lieblingskapitel in der Bibel, ab Vers 38 lesen wir, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn ich diese Verse lese, dann lese ich von einem Gott, der eine unendliche tiefe Liebe für diese Menschheit hat. Eine unendliche Liebe für dich höchstpersönlich. Ich lese von einem Gott, der nicht oberflächlich seine Liebe und all das ausschütten möchte. Wir sind in der Predigtserie, wir haben es schon gehört, Deeper, ich darf den Abschluss machen. Und heute möchte ich uns nochmals aufzeigen, wie wir tiefer in die Beziehung Gottes hineinkommen können. Wie wir es schaffen können, auch wenn es um Gott geht, nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern tiefer in die Beziehung zu dem reinkommen, der mit dir höchstpersönlich eine tiefe Beziehung haben möchte. Und heute werde ich über etwas reden, wo die einen vielleicht Juhu schreien würden und die anderen schon fast die Fackeln anzünden möchten. Und zwar darf ich uns heute in mein Lieblingsthema hineinführen. Und zwar darf ich uns heute das Thema Forschen in der Schrift aufzeigen. Ich darf uns aufzeigen, dass wir, wenn es um das Wort Gottes geht, meines Erachtens viel zu oft nur an der Oberfläche kratzen und deswegen die Schätze und das Köstliche aus der Bibel manchmal nicht mitnehmen oder vielleicht auch manchmal gar nicht begreifen können, weil wir einfach nur, wie gesagt, an der Oberfläche kratzen. Ja, ich habe den Begriff Forschen verwendet. Ich weiß, für einige ist es vielleicht ein wenig herausfordernd, wenn es um Gott und wenn es um die Bibel geht, dann mit so wissenschaftlichen Themen wie Forschen zu kommen. Aber ich bin so davon überzeugt, dass wenn du mitgehst und dein Herz nicht ab dem Wort Forschen verschließt, dass du merkst, was ich meine und wohin wir gehen möchten. Das Erste, was ich uns aufzeigen möchte, ist, wir müssen Folgendes begreifen. Die Bibel ist nicht einfach so vom Himmel wie ein Meteor auf die Erde hinabgestürzt. Das heißt, es kam nicht irgendwann mal so ein helles Licht, wo dann Engelsgesang kam und dann dieses Buch von oben nach unten geschwebt ist und dann dem Petrus vor die Füße gelegt wurde. Nein, so ist die Bibel nicht entstanden, sondern die Bibel ist entstanden, weil es verschiedene Schriften über Jahrhunderte gab, die irgendwann durch gewisse Prozesse zusammengefügt wurden und durch diesen Prozess der Titel Wort Gottes draufgestempelt wurde. Natürlich bin ich so davon überzeugt, dass Gott seine Hand im Spiel hatte. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist eingegeben vom Geist Gottes. Aber dennoch lesen wir, ist es tatsächlich Faktum, dass die Bibel nicht, wie gesagt, vom Himmel hinabgestürzt ist, sondern eine Zusammensetzung vieler verschiedener Schriften ist. Das heißt, da waren Menschen, die inspiriert wurden von Gott und die haben einfach was niedergeschrieben, ohne sich zu denken, ich schreibe jetzt die Bibel. Paulus, als er seiner Gemeinde in Korinth geschrieben hat, hatte nicht die Intention, heute schreibe ich das Wort Gottes, sondern Paulus wurde inspiriert und hat Schriften verfasst, für die Korinther zum Beispiel. Und wie gesagt, aus verschiedenen Prozessen ist dann das Wort Gottes entstanden. Und weil die Bibel so entstanden ist, müssen wir manchmal und auch meines Erachtens sehr oft genauso mit der Bibel umgehen. Und zwar Schriften, die zu einem gewissen Zweck geschrieben wurden. Ich möchte ein Beispiel nennen. Eine Sache, die extrem gut ankommt, ein Tipp an unsere Herren hier. Liebesbriefe sind sehr, sehr gut. Falls du noch keine Idee für einen Adventskalender hast, schreib 24 Briefe für deine Holde. Das kommt richtig gut an. Oder vielleicht auch andersrum. Darfst du auch sehr, sehr gern deinem Mann oder deinem Verlobten oder was weiß ich was Briefe schreiben. Und stell euch mal vor, ich würde meiner Frau einen Liebesbrief schreiben. Meine Frau und ich kennen uns schon jetzt ziemlich länger, über 10 Jahre. Und ich würde wirklich behaupten, es gibt keinen Menschen, selbst, und das will meine Mama nicht hören, selbst meine Mutter, die mich nicht so gut kennt, also die mich so gut kennt, fast falsch gesagt, wie meine Frau. Das heißt, sie weiß ganz genau, wie ich Dinge meine. Sie weiß auch gewisse Blicke. Also ich werde manchmal zu Hause ermahnt von ihr wegen meinen Blicken. Weißt du, so eine Beziehung haben wir schon. Und wenn ich ihr einen Liebesbrief schreibe, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass sie diesen Brief zu 100% verstehen wird. Selbst die Witze, die ich da reinhaue und irgendwelche Anekdoten oder Insider, die wir haben, sie wird es zu 100% verstehen. Warum? Weil sie weiß, wer ich bin, sie weiß, wie ich schreibe, sie weiß, wie meine Intentionen sind. Das heißt, sie versteht es. Aber wenn ich diesen Brief jetzt irgendeinem von euch zeigen würde, wäre ich mir vielleicht nicht so sicher, ob ihr den Brief zu 100% verstehen würdet. Warum? Weil die meisten von euch sicherlich nur wissen, dass ich Sam mit Vornamen heiße, aber nicht mehr. Das bedeutet, wenn es um Schriften geht, müssen wir tatsächlich manchmal den Menschen verstehen, der die Schrift geschrieben hat, und vor allen Dingen auch die Intention verstehen, warum dieser Brief geschrieben wurde. Wenn wir zum Beispiel die Paulusbriefe anschauen, für mich das beste Beispiel, schreibt Paulus in fast jedem Brief, ich schreibe euch deswegen. Also Paulus hat ja schon in seinen Briefen selber immer wieder Erklärungen drin, warum er gewisse Dinge schreibt, wie er sie schreibt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch herausfinden, was diese Intentionen bzw. diese Dinge waren, die ein Paulus, die ein Petrus, die auch ein Jesaja, all die Schriften, die wir haben, warum sie geschrieben wurden. Weil ich bin so davon überzeugt, dass es eine Sache gibt, die viele von uns falsch machen und meines Erachtens ich manchmal auch. Und zwar lese ich das Wort Gottes und frage nicht, was will mir das Wort Gottes sagen, sondern ich diktiere dem Wort Gottes eigentlich, was ich jetzt meine, was das Wort Gottes sagt. Aber das ist tatsächlich eine Rolle, die uns meines Erachtens nicht zusteht. Gott hat gesprochen und wir dürfen zuhören. Und deswegen bin ich so davon überzeugt, dass wir aufhören sollten, etwas hineinzulesen in die Schrift und mehr anfangen sollten, etwas herauszulesen, was das Wort Gottes wirklich sagt. Und deswegen bin ich so davon überzeugt, dass das Forschen an manchen Stellen im Wort Gottes sehr, sehr entscheidend ist, um die Intention der Bibel zu verstehen und tiefer hineinzukommen in das, was Gott uns sagen möchte durch die verschiedenen Schriften. Jetzt weiß ich, dass es einige herausfordernde Sachen gibt, wenn es um das Thema geht. Vielleicht bist du auch gerade hier und hast in deinem Herzen schon ein paar Fragen bzw. ein paar Anmerkungen zu meiner Predigt, weil das Thema ein bisschen herausfordernd ist. Deswegen dachte ich mir, versuche ich doch schon in der Predigt genau diese Herausforderungen in deinem Herzen zu lösen, indem ich uns ein paar Problematiken mitgebracht habe, die für mich aber, wenn man auf den zweiten Blick hinschaut, gar nicht so problematisch sind. Und zwar, die erste Frage oder das erste Problem, was viele Menschen haben, wenn es um das Thema Forschen und auch um das böse Thema Wissenschaft geht, ist, das Geistliche verschwindet. Wenn es um genau dieses Thema geht, dann haben viele Christen die Angst und die Befürchtung, dass Gott aus dem Zentrum genommen wird und der Mensch hineingesetzt wird. Sodass nicht mehr Gott, dass es nicht mehr Gott es ist, der redet, sondern dass der Mensch sich halt das Ganze so zusammenbaut, wie er es halt so sieht. Aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass das eine das andere nicht ausgrenzen muss, dass das eine das andere sich nicht beißt. Von Menschenhand geschrieben, aber durch den Geist, der inspiriert hat. Und so ist es auch mit unserer Thematik. Mein großer Bruder kam vor Jahren auf mich zu, als ich angefangen habe zu studieren, mit einer Sorge, die er hatte. Genau. Er kam zu mir und meinte, Samuel, ich habe das Gefühl, du nimmst die Bibel nicht mehr so ernst, wie du es mal getan hast. Und da habe ich ihm die Frage gestellt, wie er denn darauf kommt, warum ich die Bibel nicht mehr so ernst nehme, seitdem ich studiere. Und er meinte, ja, früher hast du die Bibel wirklich wörtlich genommen. Du hast wirklich das ganze Wort wörtlich genommen und das hatte Autorität in deinem Leben. Heute nimmst du das nicht mehr so wörtlich. Und weißt du, das ist mein großer Bruder, deswegen habe ich ihm zugehört und habe seine Intention gekannt und sein Herz dahinter und habe ihm versucht aufzuzeigen, dass ich das Wort Gottes noch nie so ernst genommen habe, wie in der Zeit, wo ich mich da befunden habe. Denn, ich habe es schon erwähnt, früher habe ich immer das herausgelesen aus der Bibel, was ich dachte, was die Bibel mir sagt. Aber durch mein Studium und durch genau diese Thematik bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich mir die Frage gestellt habe, nein, nicht was ich denke, sondern was das Wort Gottes mir wirklich sagt. Und manchmal sind wir viel zu schnell dabei, Dinge einfach nur so anzunehmen, einfach nur so zu lesen, ohne zu begreifen, was das Wort Gottes uns eigentlich sagt. Und wenn wir dies tun, wenn wir quasi nur oberflächlich lesen, so möchte ich das Ganze nicht negativ bezeichnen, sondern einfach nur als Faktum, dann kratzen wir bei manchen Stellen viel zu sehr nur an der Oberfläche, um eigentlich wirklich zu begreifen, was will mir die Stelle jetzt hier sagen. Ich bin davon überzeugt, dass das Geistliche durch das Forschen entsteht, weil durch diese Arbeit, die du dort tust, näher an das Herz Gottes gerückt wird. Denn wenn du mehr verstehst, was das Wort Gottes dir sagen möchte, und wenn du mehr verstehst, was in diesem wunderbaren Buch steht, dann verstehst du auch mehr, wer Gott höchstpersönlich ist, wie sein Charakter ist, entsteht meines Erachtens eine noch viel tiefere Beziehung, die dir helfen kann, selbst in den finstersten Zeiten deines Lebens trotzdem noch Hoffnung zu haben. Vielleicht hat dir diese Einleitung nicht geholfen, dann möchte ich dir ein paar Bibelstellen aufzeigen, die das Forschen untermalen und unterlegen. Im Lukas-Evangelium, im ersten Kapitel ab Vers 1, lesen wir: Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Der Arzt Lukas, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat, schreibt einem gewissen Theophilus, dass er gründlich genau gearbeitet hat, dass er erforscht hat und bis zu den Anfängen gegangen ist, damit das bewiesen werden kann, was du von Anfang an gehört hast. Das heißt, Lukas hat, als er das Evangelium geschrieben hat, tatsächlich seine Hausaufgaben gemacht und hat, bevor er die Dinge niedergeschrieben hat, erstmal auch verstanden, okay, ey, ich muss erstmal rausfinden, ist das überhaupt wahr? Und Gott sei es gedankt, es war wahr und deswegen ist das Lukas-Evangelium entstanden. In der Apostelgeschichte 17, ab Vers 1 lesen wir, die zwei Namen sind crazy, über Amphipolis und Apollonia, falls du noch keinen Namen für deine Kinder hast, hier, kamen Paulus und Silas nach Thessalonik. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erstes in ihre Synagoge, wo er an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten zu den Versammelten sprach. Er öffnet ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und vom Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprachen und zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, so sagte er, ist der Jesus, den ich euch verkünde, niemand anders als der Messias, von dem die Schrift spricht. In anderen Übersetzungen heißt es, dass Paulus anhand der alten Schriften bewies, dass Jesus der Messias ist. Er hat es bewiesen, indem er akribisch genau gearbeitet hat, dass die Schriften, die von dem Messias sprechen, auf den Messias treffen, den er verkündigt. Im Psalm 119, Vers 2, glücklich sind die, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen. Psalm 1, Vers 2, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Das sind jetzt ein paar Stellen, die ich vorgelesen habe, die untermalen, was ich uns versuche aufzuzeigen an diesem Morgen. Und zwar, dass das Forschen der Schrift nichts damit zu tun hat, dass das Geistliche in deinem Leben verschwindet, dass der Mensch ins Zentrum gerückt wird. Nein, selbst die Schrift selber bezeugt, dass das Forschen an der Schrift richtig und wichtig ist. Das ist so eine Phrase, die ich einführen möchte in Kirche. Richtig und wichtig. Falls du was hörst, was dir gefällt, darfst du das sehr, sehr gerne auch sagen. Damit eine Beziehung wachsen kann, braucht es ein vertrautes Verhältnis. Dankeschön. Und damit dies geschieht, muss ein Investment stattfinden. Muss man Zeit investieren. Muss man vielleicht auch mal Finanzen investieren. Und genau darum geht es bei diesem Thema. Das Wort Gottes ist entscheidend in deinem Leben, ob du hineinkommst in diese tiefere Beziehung zu Gott. Und natürlich, das werdet ihr auch bei anderen Punkten von mir hören, ist es erstmal genial, wenn wir die Bibel lesen. Das ist schon erstmal wichtig. Aber es gibt gewisse einfach Kapitel und Verse in der Bibel, die sind tatsächlich aus einem gewissen Grund, also so wie eigentlich alles, entstanden. Und wir müssen sollten wir aufhören, immer nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern auch mal tiefer hineinzutauchen, damit wir nicht nur die Spitze des Eisberges sehen, sondern auch den Eisberg an sich. Amen? Amen. Ah, sehr gut. Jetzt weiß ich, dass in deinem Herzen ein paar Aussagen sind. Ein paar Aussagen, die du mir vielleicht sogar nach der Predigt sagen möchtest. Und auch da dachte ich mir, ich werde versuchen, diese Aussagen anzusprechen, um dich zu gewinnen. Ich weiß, dass vielleicht folgende Aussage kommt. Sam, das Lesen allein reicht doch schon. Und darauf gibt es ein Amen. Das Lesen der Bibel ist schon so viel wert. Aber ich möchte es nochmal betonen, du musst keine Wissenschaft anwenden, damit deine Beziehung wächst. Aber du musst Zeit anwenden und Intensivität, damit deine Beziehung wächst. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht und ich glaube, viele, viele verheiratete Männer können mit diesem Beispiel sehr, sehr viel anfangen. Ich weiß nicht, warum ich selber, eigentlich kann jeder Mann das damit anfangen, ich weiß nicht, warum ich selber mich nicht immer auf folgende Frage vorbereite. Aber wenn ich den Tag über weg bin und abends nach Hause komme und mit meiner Frau am Essenstisch sitze, kommt immer dieselbe Frage. Immer. Ich bin nie vorbereitet, aber sie kommt immer. Und zwar, meine Frau schaut mich an und fragt mich, wie war dein Tag? Und meine Antwort ist einfach nur, gut. Es ist einfach nur, das meine ich aus tiefstem Herzen so. Das ist jetzt nicht so, was ich irgendwie so hinblabbe, sondern ich sage, natürlich, wenn er gut war, sage ich, er war gut. Aber wir wissen alle, dass diese Aussage nicht reicht. Denn meine Frau möchte nicht nur hören, wie mein Tag war, sondern sie möchte auch hören, was ich erlebt habe, was ich gemacht habe. Und sie möchte aber nicht nur hören, was ich gemacht habe, sondern sie würde sich auch darüber freuen, dass ich ihr erzähle, wie ich mich dabei gefühlt habe. So, ob es herausfordernd war, ob ich Spaß dabei hatte, so all die Dinge. Das alles ist in der Frage, wie war dein Tag? Und meine Frau gibt sich nicht damit zufrieden, dass ich sage, gut. Was ich auch gut finde. Weil wenn wir ehrlich sind, auch wir Männer geben uns nicht damit zufrieden, dass wir irgendwie eine oberflächliche Beziehung mit unserer Frau führen. Und wenn ich ihr immer nur die Antwort gut geben würde, dann wäre es für sie nicht ausreichend und die Beziehung wäre tatsächlich eine, die immer nur an der Oberfläche kratzt. Und jetzt komme ich zurück auf das Wort Gottes. Wenn wir die Bibel nur einfach lesen, ohne auch manchmal die Frage zu stellen, was sagt mir das? Oder hey, was hat Gott damit wirklich gemeint? Was hat Paulus wirklich damit gemeint? Dann geben wir Gott meines Erachtens immer die Antwort, gut. Die einfache Antwort, gut. Aber wenn wir mehr hineintauchen und nicht nur das Lesen allein, dann investieren wir uns in die Beziehung Gottes. Und das Outcome ist, dass wir näher an Gottes Herz wachsen, da bin ich so sehr davon überzeugt. Das Lesen allein reicht in sehr, sehr vielen Punkten, absolut. Aber in manchen Stellen muss man mehr Investment hineinstecken wie bei anderen, um einfach das zu verstehen, was Gott dir sagt. Die zweite Aussage über das Bibellesen, und ich will dir mit dieser Aussage nur ein bisschen auf die Füße treten. Nicht ganz, nur ein bisschen. Du musst mein Herz dahinter verstehen. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für mich und deswegen komme ich so. Und zwar, viele Menschen, mit denen ich über das Wort Gottes rede, haben, oder nicht viele, ich sage es immer, ein paar, haben immer folgendes Statement. Ich habe den Geist Gottes, das reicht. Das heißt, wenn ich mit Menschen über gewisse Stellen aus dem Wort rede und wir merken, okay, hey, da es sind Meinungen, die aufeinandertreffen, dann kommt von manchen Menschen die Aussage, ja, ich habe aber den Geist Gottes, der hat mir das so gesagt. Ich finde die Aussage ein bisschen herausfordernd, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit dem Argument kommen würde, ich habe den Geist Gottes, dann hat entweder einer von uns beiden den Geist Gottes nicht oder den falschen Geist Gottes oder die Aussage ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, die Aussage ist ein bisschen herausfordernd, denn ja, wir alle haben den Geist Gottes, absolut. Und ich bin auch davon überzeugt, dass der Geist Gottes dir in gewissen Momenten Dinge eingibt, die für dich wichtig sind. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wenn es um das Wort Gottes geht, dass der Geist Gottes uns herausfordern möchte, auch tiefer hineinzukommen und zu verstehen, was dort geschrieben ist. Warum? Weil es tatsächlich manche gefährliche Zweige oder Wege gibt, die meines Erachtens es nicht geben würde, wenn Menschen mehr hineingeforscht hätten in das Wort Gottes. Ich möchte dir ein Beispiel nennen. Und zwar war ich vor kurzem auf einer Konferenz, wo ich mit jemandem darüber geredet habe, der von einem Gemeindemitglied aufgesucht wurde mit folgendem Gedanken. Im Wort Gottes heißt es ja, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass er uns vergeben hat. Deswegen muss ich heute keine Buße mehr tun, selbst wenn ich sündige. Denn Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und selbst die Sünden, die ich irgendwann mal begehen werde, hat er schon längst vergeben, deswegen muss ich nicht Buße tun. Das ist eine sehr, sehr schwierige und eine sehr, sehr herausfordernde Aussage, weil das Wort Gottes genau das nicht wiedergibt. Das Wort Gottes sagt nicht, dass wir, wenn wir einmal Jesus annehmen und er uns unsere Sünden vergibt, dass wir nicht mehr zum Kreuz zurückkommen müssen. Im Gegenteil, Paulus sagt ja ganz klar, wir sollen nicht sündigen, damit die Gnade noch umso größer wird in unserem Leben. Da sagt er ja selber, das sei ferne in diesem Altdeutsch. Das bedeutet, diese Frau oder diese Person hat eine Passage aus dem Wort Gottes genommen und hat sie aber gewissermaßen falsch verstanden, sodass ihr ganzes Leben sich jetzt tatsächlich meines Erachtens auf etwas aufbaut, was nicht wahr ist. Und genau deswegen haben wir diese Herausforderung, dass wir einfach versuchen, das Wort Gottes so zu begreifen, wie es wirklich es auch ausgelegt werden möchte, damit wir nicht in die Gefahr kommen, Dinge zu leben oder auch zu lehren, die dem Wort Gottes nicht widerspricht. Deswegen lasst uns wirklich auch manchmal hineintauchen, mehr in gewisse Themen, damit auch Gefahren oder Glaubenszweifel oder Kriterien und weiß ich was, einfach verschwindet, weil wir die Wahrheit wirklich erleben und nicht irgendwelche Meinungen glauben. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir die Wahrheit erleben und nicht irgendwelchen Meinungen glauben, sondern die Wahrheit als Wort Gottes. Dann, die Bibel wurde so geschrieben, dass sie jeder versteht. Amen. Dazu würde ich absolut Amen sagen. Amen. Also, ich würde das absolut unterschreiben. Ich würde auch sagen, dafür stehe ich mit meinem Namen Sam Bayer. Jeder Mensch kann das Wort Gottes verstehen. Die Bibel wurde auch so geschrieben, dass du nicht erst irgendwie Wissenschaftler oder Theologe oder sonst irgendwas sein musst. Nein, du musst Kind Gottes werden. Und wenn wir den Geist Gottes haben, dann werden wir das Wort Gottes absolut verstehen. Aber, und das habe ich versucht aufzuzeigen, es gibt meines Erachtens gewisse Stellen, die sind entscheidend, dass wir da hineintauchen, dass wir da mehr lesen und verstehen, damit auch Gefahr in unserem Leben verschwindet. Was ist es denn jetzt? Sind wir jetzt von der Gnade so befreit, dass wir machen können, was wir wollen? Oder stehen wir dennoch unter einem Gesetz, sodass wir Angst haben müssen vor Gott? Jetzt erzähle ich das einfach so plump, aber das sind genau die Fragen, die Menschen beschäftigen. Es gibt Menschen, die sind komplett überfordert mit Gott, weil sie Gott nur als zornigen, furchtbaren Gott sehen, der nur mit dem Finger drauf wartet, bis du was falsch machst. Und dann gibt es wieder diese andere extreme Menschen, die Gnade meines Erachtens auch ein wenig falsch verstanden haben und die ihr Leben so leben, wie sie wollen, ohne von dem Wort Gottes und von Gott selber auch mal korrigiert werden. Und das sind zwei Extreme, die ich immer wieder sehe, die meines Erachtens aufgelöst werden können, wenn das Wort Gottes und wenn die Bibel in dem Maß verstanden wird, wie die Bibel sich auch selber repräsentiert. Und deswegen ist mir Folgendes wichtig. Das Bibellesen an sich ist sehr, sehr wichtig. Bitte lies jeden Tag deine Bibel. Nur wenn wir diese einfache Bibel lesen, und ich meine, mit einfach meine ich jetzt nicht negativ, sondern als wenn wir es einfach nur lesen, jeden Tag tun, dann werden wir trotzdem gerettet werden. Dann werden wir trotzdem in den Himmel kommen. Dann sind wir trotzdem nah an das Herz von Jesus. Aber es gibt gewisse Stellen und es gibt gewisse Themen, da reicht es nicht aus. Manchmal müssen wir tiefer graben, also mehr Investment hineingeben, um dafür zu sorgen, dass die Beziehung wächst. Amen. Hey, wenn du dich an die Zeit erinnerst, wo du versucht hast, deine Frau oder deine Freundin zu gewinnen, dann war es nicht nur eine SMS, die du abends geschrieben hast, sondern es waren vielleicht 5 SMS, die du abends geschrieben hast. Es war die SMS, die du am Morgen geschrieben hast. Es war die Hunderte von Euro, die du beim Essen gehen investiert hast oder ins Kino gehen oder weiß was ich was. Warum? Weil du ganz genau wusstest, für die Person, die du liebst oder die du magst, da investiert man sich gerne. Und wisst ihr, genau dasselbe dachte Gott auch, als er für dich am Kreuz gestorben ist. Er dachte sich, hey, für gewisse Beziehungen muss man sich investieren. Und damit die Beziehung zu Gott und den Menschen aufrechterhalten bleibt, musste Jesus sterben. Und weil Jesus meines Erachtens dieses Investment gab, dürfen auch wir immer wieder ein Investment geben für Gott höchstpersönlich. Und zwar, indem wir uns die Zeit nehmen, die er uns geschenkt hat. Zeit nehmen, um ihn zu suchen. Zeit nehmen, in seine Gegenwart zu kommen. Und das ist Beten und Bibellesen mega genial und mega wichtig. Aber ich möchte uns auch mit dieser Predigt aufzeigen, dass das Forschen in der Schrift, das Herausfinden genauso wichtig ist. Und nicht nur Gott gut tut, sondern auch dir höchstpersönlich. Warum? Weil du gewisse Stellen tiefer verstehen kannst, als du es vielleicht davor tust. Ich dachte mir, ich bringe uns ein Beispiel mit. Ich habe uns den Psalm 2 mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du den schon regelmäßig gelesen hast. Im ersten Gottesdienst haben sich ein paar gemeldet. Vielleicht hast du ihn noch gar nicht gelesen. Aber als ich ihn das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, klingt sehr poetisch. Nur was hat das bitte mit meinem Leben zu tun? Was hat der Psalm 2 mit meinem Leben zu tun? Und vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, deswegen gehen wir den mal gemeinsam durch. Ich lese uns ihn mal vor und versuche ihn nach die Nationen in Aufruhr. Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Berg, auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erde. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlag ihren Widerstand mit einem Tongefäß, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Ein etwas längerer Psalm. Und was hat dieser Psalm jetzt mit meinem Leben zu tun? Als ich mich ein bisschen mit dem beschäftigt habe, bin ich auf Folgendes gekommen. Das Erste, was ich dir zu diesem Psalm sagen kann, ist, der König, von dem hier geredet wird, ist ein ganz besonderer König. Denn in diesem Psalm wird von einem König beschrieben, der von Gott, von dem Herrn, alles, alle Völker, alles bekommt, was es auf dieser Welt gibt. Wenn du das Neue sowie das Alte Testament anschaust, gibt es keinen König, dem diese Ehre zuteil wurde, bis auf einen. Und zwar Jesus höchstpersönlich. Nur der König aller Könige hat das bekommen, was hier beschrieben wird. Somit können wir sagen, dass dieser Psalm ein messianischer Psalm ist. Ein Psalm, der damals verkündigt wurde, um den Retter der Welt zu verkündigen. Und jetzt haben wir ja schon das komplette Neue Testament, und zwar Jesus höchstpersönlich. Das heißt, dieser Psalm ist von Jesus selbst die Rede. Dann wird in diesem Psalm eine Machtfrage geklärt. Und zwar werden ja hier zwei Völker bzw. zwei Königreiche gegeneinander gestellt. Und zwar das himmlische Königreich und das irdische, also das auf Erden. Und hier wird beschrieben, dass die Könige der Erde sich von Gott losreißen wollen, um ihnen zu zeigen, wir haben das Sagen. Wir sind die Mächtigen. Die Bande, also die Schnur, die uns vorher zu dir hingeht, also uns festgehalten hat, wir zerschneiden sie, weil wir dir zeigen wollen, dass wir das Sagen haben. Und die Antwort in diesem Psalm ist, der Himmel, er thront weiterhin über sie, er lacht sogar über sie. Was hat das mit deinem Leben zu tun? Ich glaube, ganz oft ist es so, dass du das Gefühl hast, dass dein Leben dir selber entgleitet. Dass die Dinge, die von außen an dich herangetragen werden, viel zu mächtig sind. Wie so Feinde, die dich versuchen runterzuziehen und die versuchen, dich niederzumachen und versuchen, ja einfach dein Leben in den Griff zu kriegen. Da möchte dir der Psalm aufzeigen, dass Jesus immer noch das Sagen hat. Und dass selbst die größten Feinde in deinem Leben ihm untergeordnet sein müssen. Das heißt, in diesem Psalm ist eine gewisse Machtfrage gestellt. Und zwar auf, ja, wem vertraust du? Dem König oder vielleicht dem König aller Könige, Jesus, oder halt dem König der Erde. Und dieser Psalm, und das ist eigentlich mein Lieblingsbild hier in dieser Stelle, zeigt dir auf, wie Jesus dir zeigen möchte, dass er immer noch das Sagen in deinem Leben hat. Hier wird von einem König geredet, der ein eisernes Zepter hat und Tongefäße zerschmettert. Dieser Psalm wurde in einer Kultur und in einer Geschichte geschrieben, wo es ein gewisses Königsritual gab. Wenn gewisse Völker, also gewisse Feinde, ein Volk angegriffen, eine Angst haben müssen, hat er die Namen der Feinde auf Tongefäße geschrieben und mit seinem Königszepter vor dem Volk das Tongefäß zerschmettert, um dem Volk und seinen Dienern und einem Menschen dort zu zeigen, die Feinde sind für mich nichts. Und genau das will Jesus auch in deinem Leben bildlich tun. Jesus will die aufzeigen, er ist der König aller Könige, dem alle Macht gegeben ist. Er hat immer noch die Macht und die Kraft, jeden Feind zu zerschmettern. Und er will dir mit diesem Psalm aufzeigen, dass wenn du ihm vertraust, dass die Feinde so zerschmettert werden wie das Tongefäß. Jetzt hast du den Psalm schon mehrmals gelesen und jetzt habe ich dir einen gewissen Hintergrundwissen und all das gegeben. Aber wenn wir diesen Psalm einfach nur so lesen würden, dann würden wir nicht hinter dem kommen, was ich uns gerade gesagt habe. Das heißt, ich musste mich investieren, um zu verstehen, wow, ich glaube an einen König, der dem alle Macht gegeben ist. An einen König, der meine Feinde so zerschmettern wird wie Tongefäße. Und all das kannst auch du herausfinden, wenn du dich investierst in das Wort Gottes. Jetzt ist es natürlich ein wenig ungerecht. Das war eine Hausarbeit von mir. Ich habe eine Woche gebraucht, da gibt es noch viel, viel mehr Informationen, aber ich dachte mir, ich gebe euch nur die genialen Informationen. Ich habe eine Woche gebraucht, um das herauszufinden. Und wieder hier, wir müssen nicht irgendwie erst eine Woche forschen, um die Bibel zu verstehen, sondern es gibt einfach ein paar Tipps und Tricks, die dir helfen, in deiner täglichen Bibellese aufmerksam zu werden, um einfach noch tiefer hineinzukommen. Die Dinge darfst du dir sehr, sehr gerne aufschreiben. Ich habe uns ein paar Punkte mitgebracht. Und zwar, das Erste, was ich uns mitgeben möchte, um in der Schrift zu forschen, ist etwas sehr, sehr Einfaches, aber doch etwas sehr, sehr Wichtiges. Lies aufmerksam deine Bibel. Ich merke das immer wieder in meinem Leben, dass wenn ich gewisse Geschichten lese, die ich schon sehr, sehr oft gehört habe oder sehr, sehr oft gelesen habe, dass ich so anfange, in Lichtgeschwindigkeit zu lesen, weil ich mir denke, ja, ich kenne ja schon die Geschichte. Ah, der verlorene Sohn, ja, ich weiß schon, wie die Geschichte ausgeht. Und dann fange ich ganz, ganz schnell an zu lesen und dann muss ich mich immer wieder selber korrigieren und sagen, hey, Simon, du willst doch aufmerksam das Wort Gottes lesen. Denn wenn du anfängst, aufmerksam zu lesen, passiert etwas, was sehr hilfreich ist. Und zwar, du selber stellst Fragen zu dem Text. Wenn du die Bibel liest, dann gibt es vielleicht manche Dinge, die kannst du nicht einordnen. Und diese Fragen, die du hast, schreib sie dir unbedingt auf. Denn wenn du Fragen zum Text hast, kannst du diese Fragen auch beantworten. Und wenn du diese Fragen beantworten kannst, hey, dann lernst du vielleicht Gott auch noch mal von einer ganz, ganz anderen Seite kennen oder auch gewisse Themen. Und diese Ws, wie du sie im Deutschunterricht hast, sind auch sehr, sehr entscheidend. Wenn du eine Geschichte liest, dann lest doch mal aufmerksam, zu wem wird gesprochen. Wer spricht hier? Was ist das Thema? Wie ist es dazu gekommen? Das sind all die guten Fragen, die du in einem Text stellen kannst, damit du zu einer Antwort kommst. Auch hier ein kurzes Beispiel. In Lukas 15 lesen wir ja von dem verlorenen Sohn. Wenn du die Geschichte bis zum Ende liest, merkst du, dass es ja nicht nur einen verlorenen Sohn gab, sondern zwei. Es gab den, der das Erbe vorzeitig genommen hat und der einfach damit Party gemacht hat und am Ende zum Vater zurückgekommen ist. Und am Ende liest du von einem anderen Sohn, der sein Leben lang zu Hause beim Vater war, aber den Vater nicht wirklich kannte. Hast du dir mal die Frage gestellt, wer dieser zweite Sohn bildlich ist? Von dem ersten sind wir uns ja alle sicher, wer dieser verlorene Sohn ist. Und zwar Menschen, die Gott nicht kennen und die dann zurückkommen und die ihr Leben Jesus geben. Aber wer ist denn dieser zweite verlorene Sohn? Und es ist auch wichtig für dich und für mich zu wissen, wer dieser zweite verlorene Sohn ist. Am Anfang der Geschichte, am Anfang in Lukas 15, wird nämlich beschrieben, aber auch zu den Pharisäern. Und wenn du das so ein bisschen vor Augen hast, dann merkst du, die Pharisäer waren ja Menschen, die eigentlich das Alte Testament und Gott selber aus tiefstem Herzen kannten mussten. Weil sie ja die Schrift studiert haben und weil sie all das, was dort drin steht, auswendig nachsprechen konnten. Aber Jesus hat immer wieder den Pharisäern gesagt, dass sie, obwohl sie so viel wissen, Gott dennoch nicht kennen. Obwohl sie immer in der Synagoge gegangen sind, haben sie Jesus und Gott nicht wirklich gekannt. Und das habe ich herausgefunden, dass der zweite verlorene Sohn genau diese Art von Gruppe ist. Ich meine jetzt nicht nur die Pharisäer, sondern die Menschen, die regelmäßig in der Gegenwart oder die regelmäßig in das Haus Gottes gehen, die vielleicht die Bibel bis ans Ende auswendig können, aber am Ende Gott und Jesus doch nicht kennen. Dies habe ich nur herausgefunden, nicht weil ich irgendwie eine Woche studiert habe oder 10.000 Bücher gelesen habe, sondern weil ich einfach nur aufmerksam meine Bibel gelesen habe. Dann schreib dir deine Fragen auf und versuch sie zu beantworten. Der dritte Punkt, und ich glaube, die Schwaben unter uns werden mich lieben. Man weiß, oder jeder gute Handwerker weiß, gescheite Arbeit machst du nur mit gescheitem Werkzeug. Deswegen gibt man auch ein bisschen mehr aus, weil man ja weiß, ey, man möchte ja nur einmal kaufen und nicht irgendwie fünfmal. Und das Ding ist halt, wir machen das in so vielen Punkten, dass wir gescheites Werkzeug kaufen, dass wir uns auch ein gutes Auto kaufen, weil wir wollen ja nicht auch immer 10-mal in die Werkstatt oder ein gutes Handy und so all die Dinge. Aber wenn es um das Wort Gottes geht, dann reicht die 1,50 € Bibel. Wisst ihr, ich möchte jetzt nicht die 1,50 € Bibel schlecht machen, aber auch wenn es um die Bibel geht, gibt es so viel geniales Werkzeug, was du dir erwerben kannst. Menschen, die sich hingesetzt haben mit der Intention, wie schaffe ich es, dass Menschen das Wort Gottes noch besser verstehen können. Und ja, diese Bibeln kosten vielleicht ein wenig mehr. Ich habe diese Predigt auch in der Jugendkirche bei uns gehalten und habe gesagt gehabt, ja, hey, wie genial wäre es, wenn du mal dein Taschengeld aufsparen würdest, dass du dir eine 50-Euro Bibel kaufst, anstatt eine 1,50 € Bibel. Zwei Tage später krieg ich einen Screenshot von einer Person aus der Jugendkirche, die sich tatsächlich so eine Bibel gekauft hat. Ich fand es richtig genial. Warum? Nicht, weil man irgendwie unnötig Geld ausgibt. Nein, im Gegenteil. Das Geld, was du dort investierst, wenn du dir eine gute Bibel kaufst, eine Bibel, die dir auch Tipps und Tricks gibt, dann investierst du dich gleichzeitig meines Erachtens in das Wort Gottes und somit in die Beziehung, die du selber hast. Deswegen möchte ich dich darauf hinweisen, kauf nicht nur gutes Werkzeug, um handwerklich gut unterwegs zu sein, sondern kauf auch gutes Werkzeug, indem du geistlich gut unterwegs bist. Indem du dir zum Beispiel eine gute Bibel kaufst. Einer meiner Jugendlichen hat mal auf der Bühne gesagt, dass ich einen vierstelligen Betrag für eine App ausgegeben hat. Ich dachte mir, das muss ich korrigieren, weil das tatsächlich ziemlich falsch war. Ich habe mir keine App gekauft, sondern ich habe mir tatsächlich eine Online-Bibliothek gekauft, die ein wenig teurer war, als ich nenne den Preis einfach nicht. Warum? Weil ich dort durch diese Bibliothek an Bücher gekommen bin und auch an Bibel und auch an Werkzeuge, die mir helfen, das Wort Gottes nochmal auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Mein Geldbeutel blutet zwar wegen dieser Online-Bibliothek, aber mein Geistesleben hat dadurch tatsächlich schon einiges an Potenzial bekommen. Und jetzt möchte ich dir nicht sagen, kauf dir diese Bibliothek. Das war nicht meine Aussage, sondern meine Aussage ist es, investiere in Beziehung. Und investiere auch in deine Beziehung zu Jesus. Das ist Zeit, aber vielleicht manchmal auch Investment in Form von Finanzen, indem du dir eine gute Bibel kaufst. Falls du noch keine gute Bibel kennst, komm auf mich zu. Ich kenne da einige. Ich würde dich da sehr, sehr gern beraten. Am Ende nochmals runtergebrochen, das Lobpreisteam nach vorne kommen. Ich wollte keinem von uns in irgendeiner Weise den Glauben absprechen. Ich wollte uns jetzt nicht aufzeigen, dass wenn du keine 50-Euro-Bibel hast, du ein schlechter Christ bist. Nein, gar nicht. Das war null meine Intention. Sondern mein Wunsch und mein Herzensanliegen heute Morgen war es, dir aufzuzeigen, dass das Wort Gottes wichtig ist in deinem Leben. Dass es entscheidend ist in deinem Leben. Und dass das Wort Gottes dir dazu beihilft, tiefer in die Beziehung Gottes zu kommen. Tiefer an das Herz Gottes zu kommen. Und manche Stellen und manche Situationen braucht man einfach mehr Investment als bei anderen. Und bei manchen reicht es nicht, einfach nur an der Oberfläche zu sein, sondern bei manchen Stellen sollte man tief hineingehen. Denn am Ende wirst du ein Wunder in deinem Leben erleben. Ein Wunder in deinem Leben erleben. Was meine ich damit? Wenn du dich so ein bisschen in der Kirchengeschichte auskennst, dann weißt du, dass Martin Luther, der das Wort Gottes ins Deutsche übersetzt hat, fast seinem Glauben abgesagt hat, weil er so überfordert war mit dem allmächtigen Gott und mit der Sünde in seinem Leben, dass er sich selber gesagt hat, ich kann Gott nicht gerecht werden. Es geht nicht. Martin Luther, der uns die Bibel gegeben hat, war fast an dem Punkt, wo er gesagt hat, tschüss Gott, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Aber es gab einen Moment in seinem Leben, Und dieser Moment war sehr, sehr entscheidend, auch für dein Leben heute, weil du somit das Wort Gottes bekommen hast. Und zwar, Martin Luther hat den Römerbrief übersetzt. Sein Lieblingsbuch in der Bibel. Und durch die Übersetzung des Römerbriefes und durch das Forschen ist er auf Römer 8 gestoßen. Und zwar, da gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und durch diese ermutigenden Verse hat er gemerkt, hey, Gott ist gar nicht so ein schrecklicher Gott, von dem ich die ganze Zeit denke. Ich muss nicht meiner Sünde irgendwie unterlegen sein. Ich muss kein Sklave der Sünde sein, sondern ich bin Diener Gottes. Und aufgrund von dem Forschen in dem Römerbrief ist Martin Luther aus diesem, ich nenne es Teufelskreis, herausgekommen und hat Gott auf einer ganz anderen Art und Weise verstanden. Warum erzähle ich uns das? Ich habe das Gefühl, dass viele Christen, ob die zur jungen Generation gehört oder auch zu einer gewissen älteren, ihre Zweifeln, die sie auch an ihrem Glauben haben, verstecken, sich dafür schämen und zulassen, dass diese Zweifel am Ende siegen, weil sie ihren Zweifeln nicht nachgegangen sind. Es gibt viele Gespräche, die ich führe, nicht nur mit der jungen Generation, sondern auch mit gewissen älteren Menschen, die Zweifel an ihrem Glauben haben, aber diese Zweifel nicht nachgehen. Und es gibt tatsächlich einige von denen, die heute nicht mehr Jesus nachfolgen, weil sie die Zweifel haben gewinnen lassen. Und in meinem Leben gab es tatsächlich auch eine gewisse Phase, wo ich extrem gezweifelt habe an meinen Glauben. Und zwar war ich in meinem Studium im dritten Jahr. Ich war fast fertig, ich hatte noch ein Jahr vor mir. Und urplötzlich kamen mir Gedanken, mit denen ich mich noch nie zuvor beschäftigt habe. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn ich jetzt sterbe und nach dem Tod doch nichts ist? Meine größte Sehnsucht ist es ja, Jesus von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Aber in dem Moment habe ich mir die Frage gestellt, was ist, wenn das Ganze nur Humbug ist? Wenn mein Vater und all die Menschen mir das einfach nur immer wieder erzählt haben und ich es einfach nur geglaubt habe, aber es gar nicht real ist. Ich kam zu dem Punkt, dass ich mich gefragt habe, was ist, wenn das Christentum eigentlich gar nicht der Weg zum Vater ist? Was ist, wenn die anderen Wege, die es gibt, die realen Wege sind? Ich war komplett überfordert, aber ich habe mich nicht getraut, mit Menschen darüber zu reden, weil ich auf dem Weg war, Pastor zu werden und ich mich einfach geschämt habe, ey, warum habe ich diese Zweifel? Gott sei es gedankt, habe ich mich einem Menschen anvertraut, und zwar meinem Tutor, meinem Mentor damals, der gleichzeitig mein Direktor von dem Studium war, und ich war extrem aufgeregt, extrem überfordert, denn in meinem Kopf gab es gewisse Reaktionen. Die erste Reaktion war, ich werde rausgeschmissen. So einen Menschen können wir hier nicht gebrauchen. Du wirst Pastor, du willst andere Menschen zu Gott führen und du fängst jetzt an, Gott in Frage zu stellen. Komm wieder, wenn du deine Sachen zusammen, wenn du deinen Glauben in Griff hast. Das war eine Reaktion, dachte ich. Die andere Reaktion war, er schreibt mich einfach nur an. So, wie kann das sein, dass du den lebendigen Gott in Frage stellst? Da gab es viele Dinge in meinem Kopf. Die Antwort habe ich nicht erwartet. Ich stelle ihm die Sachen, ich bin überfordert, ich weiß nicht mehr, an was ich glauben soll. Und er schaut mich an und sagt, na, finde ich eigentlich ganz gut, dass du jetzt diese Gedanken hast. Ich dachte, ich höre nicht richtig, wie du findest es gut. Denn diese Gedanken und diese Zweifeln können dafür sorgen, dass aus deinem kindlichen Glauben ein Erwachsener wird. Diese Worte haben mich ermutigt und ich bin zu einem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich will von vorne anfangen. Ich will mal von Anfang an schauen, warum glaube ich eigentlich, was ich glaube. Deswegen bin ich zu dem Punkt gekommen, ich will erstmal wissen, ob es da überhaupt etwas Göttliches gibt. Gibt es da überhaupt irgendeine Gottheit? Ey, und wir könnten stundenlang über das Thema reden, weil ich echt viel erlebt habe. Ich muss da ein bisschen kurz halten. Aber runtergebrochen durch verschiedene Gespräche, durch verschiedene Gebetszeiten, bin ich zu dem Punkt gekommen, ja, da muss es etwas Göttliches geben aufgrund von dem Menschen. Hast du dich schon mal mit dem Menschen beschäftigt, mit dem System im Menschen? Ey, das ist so krass, der Mensch funktioniert aufgrund von so einem krassen System, dass dein Herz schlägt, dass das Blut weiter transportiert wird, der Sauerstoff, der hineinkommt, das ist ja alles etwas bewusst und durchdacht ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch und sein System aus Zufall entstanden ist. Sorry, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Schau mal, das Beispiel habe ich am ersten auch gemacht. Dass ich hier meinen Finger bewege, liegt nicht daran, dass in meinem Finger zuerst was passiert, sondern in meinem Gehirn sind die Synapsen und aufgrund von den Synapsen werden Daten quasi an meinen Finger geleitet und der Finger bewegt sich. Ich dachte, als ich klein war, hier fängt es an. Nein, es fängt hier an. Und all das, was ich bin, ich kann das nicht glauben, dass das ein Zufall war. Da muss es jemand geben, der sich hingesetzt hat und einen Plan gezeichnet hat und aufgrund von diesem Plan den Menschen entwickelt hat. Das heißt, aufgrund von dem Menschen auch und auch von der Natur, von dem System, was wir finden, bin ich auf den Punkt gekommen, da muss es etwas Göttliches geben. Der Mensch muss einen Designer geben. Sagen wir es mal so. So wie es einen Designer von der Rolex gab, gibt es auch einen Designer des Menschen. Und dann wollte ich mir natürlich die Frage stellen, was ist das Richtige? Und runtergebrochen kam ich auf folgende Punkte. A, das Wort Gottes hat mir tatsächlich sehr viel geholfen, weil ich gemerkt habe, es gibt so viele göttliche Offenbarungsbelege, also ob es der Koran ist, ob es die Schriften im Hinduismus sind, so all die. Aber das Wort Gottes macht für mich einfach am meisten Sinn. Auch von dem Wissenschaftlichen her. Ich weiß, für manche herausfordernd, für mich hat das geholfen zu sagen, ey, das Wort Gottes, das ist wahr. Dann kam ich an den Punkt, dass ich das Wort Gottes gelesen habe und mir sind die Wunder und die Zeichen aufgefallen, die dort passiert sind. Die Bibel ist ja voll von Zeichen und Wundern. Und ich habe die mal verglichen mit den Dingen, die in meinem Leben oder auch in dem Leben von anderen passiert sind. Hey, und das Ganze stimmt überein. Es gibt Menschen in meinem Leben, die waren todeskrank und sind nicht aufgrund von einem Arzt, also im Sinne von, man ist zum Arzt gegangen und man wurde geheilt, sondern aufgrund von einem Gebet gesund gemacht worden. Wo Ärzte gesagt haben, wir wissen nicht warum, aber sie sind gesund. Das heißt, die Geschichten, die ich im Wort Gottes gelesen habe, sind nicht nur Geschichten, sondern ist Realität. Und dann kam ich zu einem Punkt, und damit schließe ich auch. Ich habe die Bibel gelesen, ich bin zu dem Galaterbrief gekommen. Und im Galaterbrief wird ja ganz viel das Gesetz, also der alte Weg, um zu Gott zu kommen, aufgezeigt. Und der neue Weg, und zwar Jesus Christus höchstpersönlich. Ich habe den Galaterbrief verschlungen, ich habe ihn gelesen. Und es ist wie so, ich habe das Gefühl, dass Gott zu mir spricht. Und er sagt, egal wo du hinschaust, nirgendwo gibt es mich, und zwar Jesus. Egal, mit was du dich beschäftigst, egal, in welche Richtung es geht, keins von dem hat Jesus höchstpersönlich. Ich weiß, es ist die Kinderstundenantwort, die jeder von uns auswendig aufsagen kann, aber am Ende hat mir das Forschen in der Schrift Jesus nochmal neu aufgezeigt. Und genau das ist es, wenn du die Bibel liest. Das Wort Gottes hilft dir, Gott, sein Wesen, das, was er gesagt hat, das, was er glaubt, dir näher zu bringen. Und wenn du das verstehst, wirst du tiefer in eine Beziehung hineintauchen zu ihm. Und glaub mir, die Struggles und die Fragen, die du hast, die können gelöst werden. Deine Fragen, die du auch gerade in deinem Herzen hast, über den Glauben und über Gott selber, die können beantwortet werden. Die Frage ist nur, ob du dich auf den Weg machst und es zulässt, Antworten zu bekommen zu genau diesen Fragen. Ich möchte uns noch segnen, bevor wir in die Lobpreiszeit hineingehen. Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen. Und wenn du hier bist und du merkst, du brauchst es, dass Gott dir nochmal neu begegnet, selbst wenn es durch das Wort Gottes ist. Wenn du hier bist und merkst, hey, die Beziehung zu Gott, sie ist nicht vielleicht weniger geworden, aber du merkst, du musst dich wieder mehr investieren. Und wenn du hier bist und tatsächlich so an dem Punkt bist, wo ich war, mit diesen Fragen und mit diesen Struggles und mit diesem Infragestellen, dann würde ich es lieben, für dich zu beten. Wenn du hier bist und sagst, du brauchst Gebet in deiner Situation, dann melde dich doch ganz kurz, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Halleluja. Dankeschön. Herr Jesus, wir danken dir für den Moment, den du gerade kreiert hast, Herr. Für den Moment, den du erzeugt hast, den du schon von Anfang an wusstest, dass er heute stattfindet, Herr. Und du siehst, du kennst unsere Herzen, Herr. Und du weißt, dass wir es in so vielen Punkten so gut meinen, Herr. Und ich bete, dass du heute uns nicht nur das Wollen schenkst, Herr, sondern auch das Vollbringen, Herr. Dass wenn es dran ist, dass wir uns mehr investieren, auch wenn es um das Bibellesen geht, dass du uns nicht nur das Wollen schenkst, sondern dass du uns auch das Vollbringen schenkst, Herr. Und wenn Menschen gerade hier sind, Herr, die vielleicht auch sogar deine Liebe und dein Wirken und vielleicht sogar dich als Person in Frage stellen, dann bete ich, dass du auf einer neuen Art und Weise ihnen offenbarst, wer du bist, Herr. Dass die Fragen geklärt werden, Herr. Dass die Zweifel verschwinden, Herr. Nicht indem sie ignoriert werden, nein, Herr Jesus, sondern dass wir einfach dem aus dem Grund gehen und merken, dass du so vieles zu sagen hast, Herr. In Jesu Namen. Amen.